Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Les visages de l'Europe. Caras
de l'Europe. Europe. Marge.
Europäische Ansichten.
Lizza d'Europe.
Lizza of Europe.
Jeder, der in der Stadt lebt, kennt das Gefühl, schon viel zu lange dort gewesen zu sein. Die Spuren, die die Häuserschluchten in uns ziehen, das Gefühl, etwas hält uns fest, der sehnsuchtsvolle Wunsch, anderes zu sehen als ständig Glas, Ziegel, Beton und Asphalt. Als ich an diesem Tag von meinem Ausguck auf die Straßen, das Krankenhaus und die zwischen den Feldern eingepferchten Wälder schaute, verspürte ich das dringende Bedürfnis, Cambridge zu verlassen und an einen entlegenen Ort zu gehen, wo klares Sternenlicht vom Himmel fiel und der Wind aus 36 Richtungen wehte und nichts, oder wenigstens so gut wie nichts, auf menschliches Leben hinwies. Weit oben im Norden oder Westen, dort hatte in meiner Vorstellung die Wildnis überlebt, falls es sie überhaupt noch irgendwo gab.
Und so macht sich der Schriftsteller Robert McFarlane auf die Suche nach der Wildnis. Er wandert durch Gebirge, Moore und Wälder in Großbritannien und Irland, schwimmt zu entlegenen Inseln, schläft in Sandkuhlen. Doch die Wildnis? Die unberührten wilden Orte sind in Europa schon lange verschwunden. Schauen wir uns die Natur in Europa an, dann handelt es sich größtenteils um Kulturlandschaften, in die der Mensch großräumig eingegriffen hat. Monokulturen, Umweltverschmutzung und Flächenfraß vernichten immer mehr Lebensräume für Tiere und Pflanzen mit verheerenden Folgen. Mehr als 2/3 der Tierwelt sind in den vergangenen 50 Jahren ausgestorben. Und auch deshalb wird der Ruf nach Wildnis als Lebensgrundlage lauter. Unter dem Begriff Rewilding, also Wiederverwilderung, sammeln sich Menschen und Organisationen, die der Natur wieder mehr Platz geben möchten. Um diese Menschen soll es in den Gesichtern Europas gehen. Um diejenigen, die dafür sorgen, dass sich Wölfe, Elche und Biber wieder ansiedeln können und damit die Grundlage schaffen für ein funktionierendes Ökosystem.
Wildes Europa über die Rückkehr eigenwilliger Landschaften. Eine Sendung von Simone Böker.
Von Boars Hill, einem ehemaligen Golfplatz etwas außerhalb von Oxford, geht der Blick über grüne Hügel bis hinunter zur Stadt. Hecken durchziehen die Wiesen, vereinzelt stehen Baumgruppen. George Monbiot, britischer Journalist und Buchautor, schließt sein Fahrrad am Holzzaun an. Wenn es seine Zeit erlaubt, geht er gerne hier spazieren. Auch wenn er dabei auf seine selbsternannten Erzfeinde, die Schafe, trifft, die friedlich auf der Wiese grasen. Der Zoologe gehört zu den Hauptakteuren einer globalisierungskritischen Umweltbewegung. Er schreibt regelmäßig Kolumnen für den britischen Guardian. Sein 2013 erschienenes Buch Feral, verwildert, machte ihn zum Rewilding-Pionier. Darin setzt er sich vor allem mit dem Zustand der Natur in seiner Heimat auseinander.
And people see a country like the UK, which is very green. And green is good, isn't it? But actually,
wenn man Großbritannien auf dem Satellitenbild sieht oder die ökologische Sünde begeht, über das Land zu fliegen, dann denkt man, was für eine grüne Insel. Doch das grüne Feld dort drüben ist vollkommen in Stickstoff, Potassium und Phosphat getränkt. Es ist so grün, weil es total kaputt ist. Es ist ein schlechtes Zeichen, ein Zeichen der Misswirtschaft. Wir sollten zu dieser Jahreszeit eigentlich eher bräunliche und gelbliche Farbtöne sehen. Aber weil unser ökologisches Wissen so armselig ist, denken wir, grün ist gut. Dieser Fleck ist so artenreich wie Beton. Es ist grüner Beton.
Der hochgewachsene, etwas hagere Mann mit graumelierten Locken und randloser Brille läuft auf ein Wäldchen zu, das an die Schafswiese grenzt. Es war seine Sehnsucht nach Natur, nach einem wilderen, raueren Leben, weswegen er für ein paar Jahre nach Wales zog, in die Nähe des berühmten Nationalparks Snowdonia und der Cambrian Mountains.
Ich ging dorthin mit großer Begeisterung. Aber nach einer Zeit wich die Begeisterung der Verwirrung. Die Verwirrung wich der Enttäuschung und die wiederum führte schließlich zu Verzweiflung. Denn wo auch immer ich hinlief, ich traf keine Tiere. Es war total unheimlich. Über 200 Metern wächst kein Baum. Den ganzen Tag sieht man kaum Vögel. Mitten im Sommer kannst du dich auf die Wiese knien und findest kein einziges Insekt. Kein Schmetterling, kein Käfer, nichts. Wo war das alles?
In the middle of the summer, you could get down on your hands and knees in the grass and there were no insects either. There were no butterflies, there were no beetles. Where was everything?
Stattdessen waren dort seine speziellen Freunde, die Schafe. Ihnen hat der Naturschützer Mombio den Krieg erklärt.
And the sheep is a fully automated system for environmental destruction.
Das Schaf ist ein vollautomatisiertes System zur Umweltzerstörung. Denn wo immer es ist, frisst es alles kahl und hinterlässt ein unglaublich artenarmes Land. Ich verstand schließlich, dass das die gesamten britischen Uplands betrifft. Diese Orte, die wir als unsere wunderbaren Naturreservate betrachten, sind fast komplett tot. In Wales lebt weniger als hier am Rand der Stadt Oxford. Und diese Erkenntnis hat mich dann zum Rewilding gebracht.
And it was that revelation which turned me on to rewilding.
George Mombio ist am Waldrand angelangt.
And we see ivy crawling up into the canopy.
Kaum fällt das Holzgatter hinter ihm zu, identifiziert der Biologe mühelos, was er sieht und hört. Brombeersträucher, Haselnussbüsche, Eschen, Baumläufer, Kleiber, Meisen. Nur 10% von Großbritannien sind bewaldet. Damit hat die Insel den geringsten Waldbestand in ganz Europa. Dort sind es durchschnittlich 30%. Dabei standen in Großbritannien, wie auch in großen Teilen Westeuropas, einst dichte Regenwälder. Als Siedler begannen, die Bäume für Vieh und Landwirtschaft zu fällen, breitete sich Heidekraut aus. Mombios Analyse: Wales, Schottland und weite Teile Englands seien heute mehr oder weniger verarmte und dysfunktionale Landschaften. Dabei habe es vor mehreren tausend Jahren etwa so ausgesehen.
What we had then was very similar wildlife to what we got today.
Die Tierwelt war ziemlich ähnlich wie heute. Es gab Igel, Füchse, Dachse, Dohlen, Elstern, Elefanten, Nilpferde, Rhinozerosse, Löwen, Hyänen, Säbelzahnkatzen. Ach ja, ein paar Arten sind doch anders. Wir hatten ein Ökosystem der großen Fleisch- und Pflanzenfresser, und zwar im großen Stil. Und wegen dieser Pflanzenfresser, der Elefanten, der Nilpferde, handelte es sich um ein hochdynamisches System. Denn das sind alles Ökosystemingenieure. Sie verändern die Umgebung.
Mombio deutet auf ein Flusstal, das am Fuße der Hügelkette verläuft. Das war aller Wahrscheinlichkeit nach voller Nilpferde.
And you say, hang on a minute, aren't these tropical animals? No, we see them as tropical animals only because we wipe them out everywhere else.
Und wenn Sie jetzt fragen, Moment mal, sind das nicht tropische Tiere? Nein, wir betrachten sie als tropisch, weil wir sie überall sonst ausgerottet haben.
Was George Mombio über Ökosysteme weiß, hat er vor allem in Afrika gelernt. Dort hat er verstanden, welch fatale Auswirkungen das Fehlen der sogenannten Megafauna auf die Natur hat, fast überall auf der Welt.
Wir leben in einem Geisterökosystem. Wir leben in den Relikten eines Systems, das einst von diesen enormen Lebewesen geprägt war. Wir leiden unter dieser Zerstörung auf eine Art, die schwer zu benennen ist. Sie ist subtil, aber tief. Wir leiden unter ökologischer Langeweile, so nenne ich das. Die Landschaften sind so verarmt, dass wir das Abenteuer woanders suchen müssen.
We have to seek excitement elsewhere. Oh, look, this lovely mushroom. This is, let's have a look, a panther cap. Very poisonous.
Ein Pantherpilz taucht unter einer der Eichen auf. George Monbiot geht auf die Knie, um den Fund aus der Nähe zu begutachten.
I feel a sense of grief. I feel the loss.
Ich fühle eine tiefe Trauer über den Verlust. Die Migration der wilden Tiere in der Serengeti, das ist eigentlich der Normalzustand in der Natur. Diese unglaubliche Fülle. Mir das vorzustellen, während ich durch diese gezähmte, zu Tode gespritzte Landschaft laufe, ja, das macht mich traurig. Aber es gibt mir auch Hoffnung, weil wir diese Fülle auch wiederherstellen können.
Wie eine Rückkehr zu mehr Wildnis möglich ist, dafür hat Monbiot den Begriff geprägt, der nur schwer ins Deutsche zu übersetzen ist, Rewilding. Was dabei entsteht, nennt er Self-Willed Land, eigenwilliges Land, das nicht wie ein Garten gepflegt oder manikürt, nicht aufgeräumt oder kontrolliert wird, sondern seinem eigenen Willen folgen darf, so Monbiots Plädoyer.
And from the ecological perspective, you say, it was wonderful, isn't this fantastic?
George Monbiot sieht den abgebrochenen Ast einer mächtigen Eiche und bleibt stehen.
And that's fantastic for wildlife. That's what you want.
Nicht eingreifen heißt zum Beispiel auch, das Totholz in den sonst so aufgeräumten Wäldern liegen zu lassen, denn es ist ein fantastisches Habitat für Insekten, Vögel und Pilze. Und zur Wiederherstellung von Natur gehören auch mehr Tierarten.
Für diesen Ort hier wären Elefanten ideal, weil sie Bäume zerschmettern und Totholz produzieren. Aber ich will nicht die Vergangenheit zurückdrehen, das funktioniert nicht. Ich wünsche mir Natur, die so vielfältig und wild ist wie nur möglich. Ich möchte hier Elche und Biber sehen. Wildschweine, Wölfe und Luchse. Für Deutsche klingt das vielleicht nicht weltbewegend, aber für Briten ist das, als wolltest du Westminster Abbey in die Luft sprengen. Diese Art von Reaktion bekommt man. Zumindest war das noch bis vor kurzem so, aber das ändert sich.
Der Pfad endet am Gatter, wo George Monbiot sein Fahrrad abgestellt hat. Fühlte er sich anfangs noch ziemlich allein und dachten die Leute, er wäre verrückt, sind seine Ideen rund um Rewilding in Großbritannien mittlerweile bekannt und haben viele Anhänger gefunden. Es tue ihm allerdings leid, wenn er dabei vielen Menschen die Freude an der britischen Landschaft verdorben habe, sagt er, lacht und setzt seinen Fahrradhelm auf.
Well, really lovely to meet you. Thank you so much.
Dann schwingt er sich auf sein Fahrrad, winkt zum Abschied.
Take care. Bye-bye. Bye-bye.
Und fährt den Hügel hinunter Richtung Oxford, wo ihn der Straßenverkehr verschluckt. Familienhaus am äußeren Rand von Nimwegen. Franz Schepers setzt Teewasser in der geräumigen Wohnküche auf. Seine Hündin Jiva beobachtet ihn vom gemütlichen Sessel vor der großen Gartenfensterfront.
What kind of tea do you like? Herb tea, yeah. Morocco mint. Is that something you like?
Der große blonde Niederländer ist Vorsitzender der Organisation Rewilding Europe und wie all seine Kollegen zurzeit im Homeoffice. Auf dem Esstisch liegt eine Broschüre zum Zustand der Natur in Europa. Franz Schepers schlägt eine Landkarte auf. Je nach ökologischem Zustand sind Regionen grün, gelb oder rot markiert. Vor allem in Mittel- und Westeuropa ist viel Rot zu sehen. Und die dicht besiedelten Zentren dehnen sich immer weiter aus. Doch beobachten die Experten auch einen weiteren Trend.
We see people leaving marginal areas because there's no future for agriculture.
Menschen verlassen ländliche Gebiete. Junge Menschen wollen ein modernes Leben in den Städten führen und keine Schäfer mehr sein. Das führt zu Entvölkerung und der Druck auf das Land nimmt ab. Das ist ziemlich einzigartig in der Geschichte Europas. Vor 100 Jahren hatten wir in den Alpen, im Apennin oder in den Pyrenäen noch überweidete, kahle Landschaften wegen der vielen Schafe. Heutzutage sieht man dort überall wieder Wald.
Vor allem in Portugal, Spanien, Frankreich, Rumänien oder Bulgarien hinterlässt die Landflucht plötzlich Raum für die Natur. Was soll mit diesem Raum geschehen? Das ist die Frage, auf die Franz Schepers und seine Organisation Rewilding Europe eine klare Antwort haben.
The principle of rewilding is to restore nature at scale, driven by natural processes.
Das Prinzip von Rewilding ist, Natur im großen Maßstab wiederherzustellen, und zwar durch natürliche Prozesse. Das bedeutet, dass man die geeigneten Bedingungen schafft und dann die Natur sich selber überlässt. Man geht also nicht hin und mäht oder schneidet oder erschießt Tiere oder baut Zäune um sie. Nein, man gibt der Natur die Gelegenheit, selbst für sich zu sorgen. Man lässt sie in Ruhe, interveniert nicht mehr. Und dann passiert auf einmal etwas.
Im Umweltschutz ist Rewilding ein relativ neues Konzept. Die Niederlande nehmen dabei eine Pionierrolle ein. In den 1980er Jahren hatte das Land mit massiven Überschwemmungen durch Flusseindämmungen und anderen Umweltproblemen zu kämpfen. Dann passierte in Oost-Vandersplassen am südlichen IJsselmeer Verwilderung durch Zufall. Ein Gebiet, das nicht vollständig trockengelegt werden konnte, überließ man sich selbst. Innerhalb kürzester Zeit entstand ausgerechnet in einem Ballungsraum, in dem Schwerindustrie angesiedelt werden sollte, eins der artenreichsten Feuchtgebiete Mitteleuropas.
Diese Explosion an Leben in Oost-Vandersplassen hat uns allen die Augen geöffnet und gezeigt, dass wir nicht alles kontrollieren und managen müssen. Und wir dachten, wow, stell dir vor, wir könnten das auch woanders machen. Die niederländische Regierung hat das unterstützt. Damals hieß es noch nicht Rewilding, sondern Natürentwicklung. Naturentwicklung. Die Frage war, wo können wir die Niederlande verwildern? Dann wurde Land wieder geflutet, Deiche abgebaut, den Flüssen wurde Platz gegeben. Wir haben jetzt hunderte Projekte entlang der Flüsse. Dort leben Biber, Vögel, Insekten. 30 Jahre begleiten wir diese Prozesse nun und sehen ein unglaublich positives Ergebnis.
The positive impact has been incredible.
Franz Schepers war an dieser Erfolgsstory von Anfang an beteiligt. Für Natur hat er sich schon seit seiner Kindheit interessiert, insbesondere nach der Begegnung mit einer Waldohreule. Als Ingenieur für Wasser- und Forstwirtschaft war er federführend bei Flussrestaurierungen und arbeitete für den WWF in Afrika, Asien und Südamerika. Bis er im Jahr 2011 entschied, sich ganz der Verwilderung Europas zu widmen. Mit einigen Kollegen gründete er Rewilding Europe.
Was uns wirklich interessiert hat, ist die Herausforderung, die Sicht auf Natur in Europa zu ändern. Es geht um einen Paradigmenwechsel und der fängt in unseren Köpfen an. Wie wollen wir mit Natur umgehen? Wollen wir Natur managen und verwalten wie Gärtner? Wir glauben, dass es auch anders geht und dass mehr Resilienz und weniger Kosten entstehen, wenn wir mit der Natur arbeiten, anstatt gegen sie.
Denn ein weiterer Vorteil der entstehenden Ökosysteme ist, sie binden CO2, speichern Wasser, helfen als Schutz gegen Dürre, Waldbrände oder Überschwemmungen und wirken somit den Folgen des Klimawandels entgegen.
Vor 2 Jahren beim Pariser Klimaabkommen hat noch niemand darüber geredet, dass die Natur selbst einen Teil zur Lösung der Klimakrise beitragen kann. Viele Umweltorganisationen haben die Chance noch nicht erkannt, die die Natur selbst bietet. Sie schauen eher auf technische Lösungen. Natur selbst wird einen Weg finden. Wir hoffen, dass sich diese Sicht immer mehr ausbreitet.
Mittlerweile ist Rewilding Europe ein europaweites Netzwerk verschiedener Partnerorganisationen. Als Pioniere und Praktiker wollen sie anhand von Beispielprojekten vor Ort zeigen, wie Rewilding gelingen kann. Und dafür ist Franz Schepers täglich in Kontakt mit seinen Kollegen in ganz Europa.
Hey Raquel, what's up?
Hi Fritz.
Hi, good morning, how are you?
Der Skype-Anruf einer Kollegin aus Bulgarien. Die zwei Bisons, die in den Rhodopen, einem Gebirge im Süden des Landes, ausgewildert werden sollen, seien gut am Ziel angekommen. Neben Gänsegeiern, Adlern, Wölfen, Bären und Wildpferden können sich dort 9 Bisons frei in der Landschaft bewegen.
All right, well, thanks for letting me know, Raquel.
Okay, you're welcome.
Yeah, bye. Bye-bye. Rewilding Southern Carpathians.
Nach dem Gespräch öffnet Franz Schepers die Facebook-Seite von Rewilding Europe Rumänien. Er zeigt auf das Profilfoto. Eine Herde Bisons ist da zu sehen, die durch eine Wiesenlandschaft streift.
That's a unique image for Europe. This is what we started in 2014.
65 Bisons leben mittlerweile frei in den rumänischen Südkarpaten. Ein unbekanntes, einzigartiges Bild für Europa.
Das Bison öffnet die Landschaft. Es entrindet Bäume und kreiert neue Habitate für andere Tier- und Pflanzenarten. Es ist eine der sogenannten Schlüsselarten. Bisons sind Landschaftsarchitekten.
It's all about coexistence. You know, if we just don't tolerate anything.
Ein gutes Zusammenleben von Mensch und Wildtier ist möglich, davon ist Franz Schepers überzeugt. Es sei allein eine Frage des Wollens, des Umdenkens, vor allem in Wirtschaft und Politik. Es ist Mittag, Franz Schepers klappt den Laptop zu. Zeit für einen Spaziergang mit Jiva, der Hündin, die er bei einer seiner Reisen aus Bulgarien mitgebracht hat. Viel hänge nun von der EU ab, sagt er auf dem Weg nach draußen. Von Förderungen, Gesetzen und einer Änderung der Subventionspolitik. Deswegen hat Rewilding Europe zusammen mit ca. 60 anderen europäischen Organisationen ein Manifest verfasst mit dem Titel Call to Action for a Wilder Europe. Ein Aufruf an die Politik, aber auch an alle Europäerinnen und Europäer, ein wilderes Europa zu schaffen.
Es saß ein klein Wildvögelein auf einem grünen Ästchen. Es saß ein klein Wildvögelein auf einem grünen Ästchen. Es sang die ganze Winternacht, die Stimme musst ihm klingen. Es sang die ganze Winternacht, die Stimme musst ihm klingen.
In vielen Regionen in Europa gibt es sie schon, die Partnerschaften, Koalitionen, Projekte, Initiativen, die Rewilding in der Praxis umsetzen. Eines dieser Projekte ist das Oder-Delta im deutsch-polnischen Grenzgebiet. Die Naturlandschaft an der Ostseeküste rund um das Stettiner Haff ist mit den Buchen- und Auwäldern, Mooren, der Seen- und Heidelandschaft einer der vielfältigsten Lebensräume in Mitteleuropa. Das war nicht immer so. Erst wurden für den Torfabbau Entwässerungsgräben durch die Moore gezogen, später wurden die trockengelegten Flächen vor allem für die Landwirtschaft genutzt. Auch im Anklammer Stadtbruch, im westlichen Teil des Haffs, weideten Kühe. Außerdem gab es einen bewirtschafteten Nutzwald. Bis im November 1995 bei einem Sturm ein Deich brach und ca. 2000 Hektar Land unter Wasser setzte. Ein neuer Deich konnte nicht gebaut werden, also beschloss man, das Land der Natur zurückzugeben. Der Startschuss für eine enorme landschaftliche Veränderung.
Das heißt, aus einer Waldlandschaft hat sich eine offene Moorlandschaft entwickelt. Etwas, was man anderswo in Deutschland so gut wie nicht beobachten kann. Und damit hat aber die Entwicklung nicht geendet und auch die landschaftliche Veränderung hat nicht geendet, sondern inzwischen kann man an verschiedenen Stellen beobachten, wie Wald versucht, diese offenen Flächen wieder zurückzuerobern. Also ganz, ganz viel Dynamik, die hier drin steckt und die man nicht nur im Kleinen nachweisen kann, sondern die sich wirklich ganz offenkundig auch zeigen.
Stefan Schwill ist bei der NABU-Stiftung Nationales Naturerbe zuständig für das Flächenmanagement in Mecklenburg-Vorpommern. Außerdem ist er im Vorstand des Vereins Rewilding Oder-Delta. Die blonden Haare zu einem Zopf gebunden, mit Wanderschuhen und Regenjacke ausgerüstet, die Spiegelreflexkamera über der Schulter. So führt der Landschaftsökologe durch den Anklamer Stadtbau. Zur Linken des Wanderpfads liegt eine tiefblaue Wasserfläche, aus der die abgestorbenen Baumskelette des früheren Waldes hervorragen. Grau- und Blässgänse machen hier gerade Station. Bald kommen die nordischen Sing- und Zwergschwäne. Die wieder geflutete Moorlandschaft hat sich zu einem Hotspot für Zugvögel entwickelt, aber auch zu einem Gebiet mit der höchsten Brutdichte an Seeadlern in Europa.
Das ist also eine Entwicklung, die sich tatsächlich auch erst nach 95 so eingestellt hat und auch ganz spannend parallel gelaufen ist oder infolge der Entwicklung einer Kormorankolonie hier aufgetreten ist. Das heißt, der Seeadler konnte dann seine Jungen, wenn die besonders viel Energie brauchen, vor allem mit jungen Kormoran füttern. Und das hat wohl dazu geführt, dass sich diese große Population an Seeadlern hier auch so aufgebaut hat. Inzwischen ist die Kormorankolonie erloschen, weil die Vögel keine geeigneten Brutbäume finden, wo sie eben ihre Nester anlegen können. Und das Spannende ist, wie reagiert jetzt die Seeadlerpopulation? Geht auch die wieder nach unten auf Normalmaß sozusagen? Oder steigen sie sozusagen auf andere Nahrungsquellen um?
Beobachten, sich überraschen lassen. Das ist der neue Ansatz im Rewilding. Im Gegensatz zum klassischen Naturschutz werden keine Ziele definiert.
Also wir sagen nicht mehr, hier soll die Art Y oder eine bestimmte Art vorkommen oder hier soll sich ein Wald entwickeln oder irgendwas anderes, sondern hier sagen wir, die Natur hat Raum und Zeit und darf sich jetzt hier entwickeln, wie auch immer sie will. Nur noch die Natur entscheidet und wir gucken ganz gespannt zu. Das ist aber auch alles, was wir tun. So, mal gucken, was haben Sie für Schuhe an? Halbwegs wasserfest?
Ja.
Weil hier so ein Wegeabschnitt kommt, der regelmäßig unter Wasser steht.
Nicht nur Vögel sind zurückgekehrt, auch Biber und Wölfe sind im Oder-Delta wieder heimisch. Das Rotwild wird nicht mehr bejagt. Ungehindert können Tiere interagieren und geben damit vor, was in der Natur passiert.
Hier rechts sieht man jetzt übrigens sehr schön, wie der Biber sich an Bäumen zu schaffen macht. Und zwar doch relativ weit von Gewässern entfernt. Das heißt, legt hier gerade Eichen um, was ja auch bemerkenswert ist. Kümmert sich also um das harte Eichenholz.
Der Verbiss von Biber und Rotwild, was für den klassischen Naturschutz höchst problematisch ist, ist für die Rewilding-Experten spannend wie ein Krimi. Wie wirkt sich der Wolf auf das Fressverhalten des Rotwilds aus? Was ändert sich am Verhalten der Biber? Wie entwickelt sich die Vegetation? Je mehr Tierarten zusammenwirken, umso komplexer und dynamischer werden die Landschaftsstrukturen. Ein Mosaik verschiedener Habitate entsteht, in denen dann wiederum weitere Arten Lebensraum finden. Und alles ist im ständigen Wandel.
Wobei man sicher auch sagen muss, vieles von dem verstehen wir bisher nicht wirklich. Denn kaum wo in Europa haben wir wirklich Referenzflächen, wo man diese Interaktion über lange Zeitraum hat schon studieren können. Natürlich haben wir gewisse Erwartungen und Vorstellungen, was passiert. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir vieles davon über Bord werfen werden müssen, wenn wir dann von diesen neuen Wildnisgebieten entsprechend gelernt haben.
Es gibt viel zu lernen. Das gilt auch für das Zusammenleben mit neuen Tierarten. Auch Elche und Wisente stehen schon kurz hinter der polnischen Grenze. Der Empfang für den ersten Wisent auf deutschem Boden vor 2 Jahren war allerdings wenig freundlich. Er wurde keine 24 Stunden später aus Gefahrengründen erschossen.
Der Wisent ist über viele, viele Jahre unmittelbar im Grenzraum, eben nur auf der polnischen Seite umhergewandert, wurde von allen Menschen geliebt, er hatte einen Vornamen. Und entsprechend groß war natürlich dann auch der Aufschrei, als die deutsche Seite hier so unreflektiert und überhastet agiert hat. Man kann nur hoffen, dass sowas nicht wieder vorkommt, sondern dass künftig dann doch eher auch auf die polnischen Erfahrungen zurückgegriffen wird, die einen viel, viel entspannteren Umgang gerade mit solchen großen Tierarten haben. Die haben es aber auch nie verlernt, mit solchen Arten zu leben.
Im Verein Rewilding Oder Delta arbeiten Umweltorganisationen auf polnischer und deutscher Seite zusammen. Dabei geht es um Erfahrungsaustausch, wie aktuell bei der anstehenden Einwanderung des Elchs. Womit ist zu rechnen? Wie geht Polen mit Konflikten um? Immer wieder geht es darum, Lösungen zu finden. und die ländlichen Gebiete könnten von der Wildnis profitieren. Schon jetzt bieten einheimische Unterkünfte oder geführte Touren für Naturtouristen an. Sogar eine Safari kann man im Oder-Delta buchen. Und das Interesse der Menschen an dieser Art Naturerfahrung wächst, beobachtet Stefan Schwill.
Also ich bin ja relativ viel mit Menschen auch aus durchaus großstädtischem Umfeld hier und erlebe, wie fasziniert diese Leute selbst von diesen abgestorbenen Wäldern sind. Also diese Eichenskulpturen, die in der Landschaft stehen, die also durchaus auch was Ästhetisches mit sich bringen. Und wo eben nicht der Eindruck hier vermittelt wird von diesen Menschen, oh, oh, toter Wald, alles ganz schlimm, sondern die wirklich fasziniert sind und letztendlich auch die Kraft sehen, die da drin steht und steckt und wo sich zeigt, mit welcher Kraft Natur sich jetzt hier auf Fläche zurückholt und was Neues draus macht, was eben von Menschen so nicht gestaltet ist.
Ankunft am Aussichtsturm. Stefan Schwill steigt die Holzstufen zur Plattform hinauf. Der Blick reicht über mehrere Hektar Schilfröhricht bis zur Insel Usedom. In einer großen Kiefer ist ein Seeadlerhorst zu sehen. 2% Wildnisfläche bis 2020, das ist das definierte Ziel der nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt der Bundesregierung. Doch bisher existieren davon lediglich 0,6%. Dabei sei das Potenzial für mehr Wildnis vorhanden, ist Stefan Schwill überzeugt. Auch im Oder-Delta.
Da gemeinsam weiterzukommen mit den polnischen Kollegen, wirklich Hand in Hand zu arbeiten, voneinander zu lernen bei den unterschiedlichsten Aspekten, das auch dort sicherzustellen, dass Moore wieder nass werden dürfen, dass Wälder dauerhaft nicht mehr genutzt werden, dass sich Wildnis entwickeln kann. Das ist so meine Vision für den Raum hier im Oder-Delta. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg.
Etwa 100 Meter vom Ufer lag eine Insel. Sie war nicht mehr als ein flacher Hügel aus blankem, schwarzem Stein, glatt geschliffen von den Gletschern, geformt wie der Rücken eines Wals, erinnerte er mich an die Umrisse meines Birkenhains. Ich schwamm zu ihr hinüber, kletterte aus dem Wasser und spürte, wie ich so tropfend dastand, unter meinen Füßen den rauen, bereits von der Sonne aufgewärmten Fels. Dann legte ich mich auf den Rücken, verschränkte die Hände hinter dem Kopf und schaute in den Himmel. Außer dem leisen Plätschern des Wassers am Ufer gab es keine Geräusche. Während die einzige Spur menschlicher Existenz, die ich sah, meine Augenränder waren, spürte ich eine Stille, die bis in die Eiszeit zurückreichte.
So wie het kon hingat des isse, ja välja ja tunde tuul, puhu rõõmsalt läbi aja. Just nu vastu suunina, sovi hetk on hingata sisse, sovi hetk on hingata välja, sovi hetk on hingata sisse. Mida kivi näeb, hakkab aga peale jälle, hakkab aga hakkab peale jälle. Partüdrukkuid üle maa, pillub lennu pealt taeva poegi. Maailm hakkab peale jälle, ühe korraga kõik. Sui hetk on hingata sisse.
Wildnis braucht Platz, doch die Ressource Land ist endlich. Im europäischen Durchschnitt nimmt allein die Landwirtschaft die Hälfte der Fläche in Anspruch. Eine problematische Zahl, gehört die industrielle Landwirtschaft zu den größten Verursachern von Artenschwund und Klimawandel. Während die EU seit Jahren über die Agrarsubventionen streitet, reformiert Großbritannien gerade seine Agrarpolitik. Denn mit dem Brexit verlässt das Land auch das EU-Agrarförderschema. Das heißt, im Jahr 2024 werden die EU-Subventionen wegfallen. Die britische Regierung ist dabei, ein Finanzierungsmodell auszuarbeiten, das künftig vor allem umwelt- und klimafreundliche Maßnahmen fördern will. Public Money for Public Goods heißt das neue Subventionsmodell, öffentliche Gelder für öffentliche Güter. Eine Kehrtwende, die eine enorme Chance auch für Rewilding bedeutet. Ein strahlend blauer Himmel erlaubt einen weiten Blick über die Felder der Wild Ken Hill Farm. Eine warme Herbstsonne taucht die Ziegelgebäude in leuchtende Rottöne. Vor 2 Jahren hat die Familie Baskel den Betrieb auf Rewilding umgestellt. Dominik Baskel prüft noch schnell den Beamer. Dann startet er seine Präsentation vor den Vorstandsmitgliedern von Rewilding Britain, die heute zu Besuch sind. Auf einer Karte sind die Felder der Farm eingezeichnet. Auf den zuvor konventionell bewirtschafteten Flächen betreiben sie nun regenerative Landwirtschaft. Dabei geht es vor allem um ökologische Methoden rund um eine Regeneration des Bodens. Doch stehen heute die orange markierten 200 Hektar im Fokus, denn die haben sie komplett aus der Produktion genommen. Hier wird seit 18 Monaten verwildert.
So we have got a bit of a walk to do. Probably about 5.5 kilometers.
Dominik lädt ein zu einer Besichtigungstour. Eigentlich kommt er aus der Finanzbranche. Der schlachsige, rothaarige Endzwanziger hat viele Jahre Unternehmen in Sydney, Tokio und Mumbai beraten, bis er genug von 60-Stunden-Wochen hatte. Er kehrte nach Hause zurück und kümmerte sich um die Umstellung des elterlichen Hofs.
And I was looking at a number of opportunities. And then I stumbled across rewilding as a concept.
Ich habe mir viele Möglichkeiten angeschaut und dann bin ich über Rewilding gestolpert. Das hat sofort zu meinem Interesse an Klima- und Naturschutz gepasst. Naturbasierte Lösungen, mit der Natur arbeiten, ergibt sehr viel Sinn für uns. Wir haben das Potenzial von Rewilding erkannt, um einerseits etwas für die Umwelt zu tun und andererseits unser Business besser aufzustellen.
Die Gruppe läuft über eins der Felder, das nun umweltfreundlich bewirtschaftet wird. Ringsherum wachsen Hecken und Blühstreifen. Auf dem Acker dreht sich alles um die Bodengesundheit. Hinter dem Feld beginnen die verwildernden Flächen. Gräser und Kräuter wachsen hoch. Es zeigen sich bereits Sprösslinge von Weiden, Birken, Weißdorn, Hundsrosen. Alistair Driver, Vorsitzender von Rewilding Britain, beugt sich über eine junge Eiche.
Really interesting to see, as you can, these
Jetzt wird nur noch auf den ertragreichen Feldern angebaut. Und die verwilderten Flächen sorgen für Bestäuber auf den Äckern. Eine Win-Win-Situation, sagt Alistair Driver. Und eine Lösung für das Problem vieler britischer Landwirte. Denn mit kargen Böden hätten viele zu kämpfen.
Quite a lot of it in the uplands and indeed in some lowland areas is only profitable because of the.
Das funktionierte für die Landwirte bislang nur wegen der EU-Agrarsubventionen. Wenn diese kargen Flächen nun für den Hochwasserschutz, die Bindung von CO2, die Verbesserung der Wasserqualität und der Artenvielfalt genutzt werden, dann ist das sehr viel sinnvoller für die Gesellschaft, als Lebensmittel mit Verlust zu produzieren. Und wenn die Regierung ihr Wort hält, wird es dafür ab 2024 Gelder geben, was fantastisch ist.
And if the government is true to its word, then by 2024 they will start receiving payments for that, which is fantastic.
Alistair Driver weiß, wie es geht, Gesprächspartner zu überzeugen. Mehr als 30 Jahre arbeitet er bereits im Naturschutz. Er ist beteiligt an den Regierungsverhandlungen über das neue Fördermodell, das nun die sogenannten Public Goods, öffentlichen Güter, subventionieren soll. Das heißt, Gelder sollen in erster Linie für umwelt- und klimafreundliche Anbaumethoden vergeben werden. Immer mehr Landwirte scheinen sich tatsächlich umzuorientieren. In den 3 Jahren als Vorsitzender sei das Interesse an Rewilding schier explodiert, erzählt Alistair Driver. Mittlerweile erhält die Organisation jede Woche Anfragen von Höfen, die Rewilding in ihre Praxis integrieren wollen.
I think it's time that we got over this argument that I used to get, you know, a couple of years ago. Oh, rewilding's a toxic word. We can't use it.
Es ist an der Zeit, endlich diese Diskussionen hinter sich zu lassen, wie noch vor ein paar Jahren. Wo es hieß, oh je, Rewilding ist eine Gefahr für die Landwirte. Was wir hier sehen in Cairnhill ist überhaupt keine Gefahr. Es gibt ehrlich gesagt nichts, was man daran nicht mögen kann.
There's nothing much not to like about it.
Der Weg führt in ein Waldstück. In wenigen Wochen werden 30 Redpoll-Rinder in Wild Cairnhill eintreffen, eine Art, die dem ausgestorbenen Auerochsen ähnlich ist. Als Landschaftsarchitekten werden sie die dichte Waldstruktur auflockern. Perspektivisch soll aus dem ehemaligen Acker und dem Wald dann ein komplexes Ökosystem entstehen. Charlie Burrell hat seine Farm Knapp Estate in Sussex schon vor 20 Jahren auf Rewilding umgestellt. Die Rinder haben durch ihre Art zu weiden die Landschaft enorm verändert, erzählt er.
Wir wissen ehrlich gesagt noch sehr wenig darüber, wie das genau funktioniert. Aber was wir sehen, auch bei uns in Sussex, ist, dass die Artenvielfalt stark zunimmt. Wir haben letzte Woche auf Knapp 200-300 Vögel an einem einzigen Tag beringt. Eine unglaubliche Zahl. Wir wissen also, dass wir etwas richtig machen.
Knapp setzt statt auf Landwirtschaft nun auf Naturtourismus. Sie bieten auf ihrem verwilderten Farmgelände Camping und Naturbeobachtungen an, sogenannte Safaris. Allein in den letzten 2 Monaten hatten sie 40.000 Besucher, erzählt Charlie. Knapp, ein Erfolgsmodell. Wie es denn auf Wildcan Hill bislang wirtschaftlich laufe, möchte die Gruppe wissen. Schon jetzt machen sie mehr Profit als früher, erzählt Dominik. Durch Unterstützungszahlungen, die es schon jetzt gibt, aber auch, weil sie die Ausgaben und Fixkosten senken konnten. Auch Dominik will den Naturtourismus weiter ausbauen. Das könne für viele Landwirte in England funktionieren, ist er überzeugt.
Wir versuchen aber nicht, Leute zu bekehren. Wir sagen, komm vorbei, schau, ob es dir gefällt. Es gibt Nachbarn, die sehr interessiert sind. Aber es gibt auch diejenigen, die meinen, wir würden das Land praktisch aufgeben und nicht genug Lebensmittel produzieren. Aber die Wahrheit ist ja, wir sind immer noch Landwirte. Wir kümmern uns nur auch noch um die Natur.
Der Spaziergang endet am Farmtor. Die Rewilding-Experten verabschieden sich in ihre Vorstandssitzung. Dominik ist zufrieden. Wieder ein Tag, an dem er sich freut, der internationalen Finanzwelt den Rücken gekehrt zu haben. Und dass er sich nun um eine ganz andere Art von Wachstum kümmern kann.
Man kann mit Rewilding einfach sehr schnell eine Monokulturlandschaft in etwas ökologisch viel Wertvolleres verwandeln. Wenn man das in Großbritannien umsetzt, dann wird die Landschaft einfach fantastisch aussehen. Wir Landwirte würden Geld verdienen und gleichzeitig CO2 speichern. Unsere Gewässer und Flüsse wären in einem besseren Zustand. Die Artenvielfalt würde nach oben gehen. Und es gäbe mehr Natur für die Menschen. Das finde ich sehr aufregend.
Die Region East Anglia, in der die Farm Wildcan Hill liegt, ist mittlerweile zu einem Vorreiter in Sachen Rewilding geworden. Grund dafür ist ein ungewöhnliches Projekt. Die Bürgerinitiative Wild East richtet sich an Landbesitzer in der Region. Egal ob Bauern, Supermärkte, Industriebetriebe, Krankenhäuser, Kirchen, Schulen oder Privatpersonen, alle sind aufgerufen, 20% ihres Landes verwildern zu lassen. East Anglia will dadurch das größte zusammenhängende Renaturierungsgebiet der Welt werden. Insgesamt 250.000 Hektar eigenwilliges Land sollen auf diese Weise zusammenkommen. Die Kampagne nahm schnell Fahrt auf, vor allem über die sozialen Medien. Fast 2.000 Landbesitzer haben sich bereits gemeldet. Auch das Dorf Risby in Suffolk hat sich dem Projekt angeschlossen. Trotz aller Hürden und Konflikte ist in Risby ein Prozess gestartet, der nicht nur das Dorf verändert hat.
Oh, sorry, it took longer than I thought.
Sophie Flachs schließt das Garagentor. In den Händen hält sie eine Heckenschere, Sense und einen Rechen.
I have hand shears. I have a very small scythe, because I'm not very tall. And I also have a rake.
Sie ist klein, hat kinnlange blonde Locken und auf ihrem grünen T-Shirt steht die Aufschrift Wild. Mit den Gartengeräten läuft sie los, vorbei am Dorfangel.
So here actually is one of our wild areas.
Das ist eine unserer wilden Zonen dort unter den Bäumen unseres äußerst hübschen Dorfangers. Wir haben den Gemeinderat gebeten, dort in diesem Jahr nicht zu mähen. Und jetzt freuen wir uns sehr darüber, was dort alles wächst. Viele Wildblumen, die gut für Bestäuber sind. Leider geht die Zahl der Bestäuber sehr stark zurück, besonders hier in Südengland mit der industriellen Landwirtschaft.
Especially in this area of southern England, where we have a large amount of industrialized agriculture.
Sophie Flachs ist die Initiatorin des Projekts Risby Wildlife Friendly Village. An diesem Samstagmorgen geht es zum Arbeitseinsatz. Ein Grünstreifen, der mit Brennnesseln überwuchert ist, soll gemäht werden.
But we do have quite a lot of nettles around. So what we want to do is try and improve the wildflower meadow habitat.
Überall wachsen so viel Brennnesseln. Wir wollen stattdessen mehr Wildblumenwiesen schaffen. In den letzten 100 Jahren sind 97% unserer Wildblumenwiesen verschwunden und das wollen wir ändern.
Yeah. And hopefully watch them grow. Oh, and there she is. Good morning.
Angela, eine Nachbarin, wartet bereits. Die beiden Frauen machen sich an die Arbeit. Sophie nimmt die Sense, Angela hat einen Rasentrimmer mitgebracht.
And then you, as the chief maintainer, can choose what you want to put on there.
Very exciting.
Sophie sprüht vor Enthusiasmus und mit dieser Energie hat sie mittlerweile das ganze 900-Seelendorf angesteckt. Alles begann im Herbst vergangenen Jahres.
So last year, it was about September time.
Als ich an einem Ampelgrünstreifen stand, sah ich Schwalben auf ihrem Vogelzug vorbeifliegen und dachte, wie schön, dass ich das trotz der abnehmenden Artenvielfalt noch erleben kann. Und ich habe darüber nachgedacht, was kann unsere Gemeinde tun? Ich habe den Gemeinderat gefragt, ob sie einen Naturschutzplan haben. Sie sagten, im Moment noch nicht. Aber wenn sie wollen, kommen sie doch beim nächsten Treffen wieder und schlagen uns etwas vor. Genau das habe ich dann getan.
Would you like to go away and come back at our next meeting with a proposal? So that's exactly what I did.
Sophie fragte Bewohner, Geschäftsleute, das Gemeindehaus, die Schule. Ein überwältigender Teil der Leute wollte mitmachen. Eine Arbeitsgruppe entstand. Beim Gemeinderat beantragten sie Geld für Saatgut und Blumenzwiebeln und die verteilten sie dann an alle Dorfbewohner.
At the beginning of lockdown in March, we handed out a packet of wildflower seeds to every single resident within the village.
Zu Beginn des Lockdown im März haben wir jedem einzelnen Einwohner ein Päckchen Wildblumensamen überreicht. Die Leute haben dann auf unserer Facebook-Seite Fotos aus ihren Gärten gepostet. Das war im Frühling und Sommer ein Hoffnungssymbol. Ich habe so viel Dank dafür erhalten. Es war wirklich großartig.
So, I've received so many words of thanks for that, and that was really lovely.
Zusätzlich wählte die Arbeitsgruppe Grünflächen im Dorf, die sie naturfreundlicher gestalten wollten. Sie säten Wildblumen, hängten Nistkästen und Insektenhotels auf. Sie organisierten Workshops, bei denen die Teilnehmer lernten, alle möglichen Tierbehausungen zu bauen. Hibernarien für Reptilien zum Überwintern, Habitate für Hummeln, Lagunen für Schwebefliegen. Sie legten Miniteiche an.
Wir machen das, weil, wenn wir es nicht machen, dann verlieren wir die Natur. Wenn wir die Bestäuber verlieren, was machen wir dann? Wir sind als Menschen eine Spezies, die die gleichen Rechte hat wie die Bienen, die Motten, die Igel. Warum wollen wir alles dominieren? Das sollten wir nicht. Wir sollten in Balance mit der Natur sein, nicht gegen sie.
Die Hälfte der Brennnesseln sind schon abgemäht, sie kommen gut voran. Wegen Corona dürfen sich nur noch wenige zu ihren Arbeitseinsätzen treffen. Dennoch haben sie es im Laufe des Jahres geschafft, fast 20% der Dorffläche naturfreundlicher zu gestalten. Dazu gehören Areale um das Cricketfeld, um die Kirche, der Dorfanger. Der Gemeindesaal hat jetzt ein Mini-Feuchtbiotop. Egal ob Igel, Spatz oder Motte, fast jedes Tier findet in Risby Unterschlupf. Der Gemeinderat sei ungemein hilfsbereit, erzählt Sophie. Aber das allein reiche nicht.
Everybody's responsible. Everybody can do something, whether you've got a window box or whether you have a garden.
Jeder ist verantwortlich. Jeder kann etwas tun. Egal, ob man einen Garten hat oder nur ein Fensterbrett oder wenn etwas grün in deiner Nähe ist. Wo gibt es da Platz für Insekten, für Vögel, Säugetiere, Reptilien, Amphibien? Wenn es keinen Platz gibt, dann lass uns welchen schaffen. Das tun wir hier.
Let's build one. Let's create it. And so that's what we're doing here.
Die gemähten Brennnesseln sind zusammengerecht. Jetzt beugen sich Angela und Sophie über einen Beutel mit Wildsamen. Die meisten Menschen im Dorf unterstützen das Projekt, erzählt Sophie. Trotzdem fällt der Perspektivwechsel nicht allen leicht. Das Auge sei gerade in England sehr an Ordentlichkeit gewöhnt, erzählt Sophie. Als es darum ging, den Stadtteich zu renaturieren, musste sie viel Überzeugungsarbeit leisten.
The gentleman who cuts this grass, he likes things neat and tidy.
Der Gentleman, der das Gras dort immer mäht, mag es gepflegt und ordentlich. Als ich ihn gefragt habe, ob er das Gras vielleicht stehen lassen kann, gefiel ihm das überhaupt nicht. Aber er sagte, okay, wenn der Gemeinderat das will, dann mache ich das eben. Ich rufe ihn jetzt jeden Monat an und frage ihn, was er davon hält. Und beim letzten Mal hat er gesagt, dass er es sehr schön findet, dass die Enten jetzt durch das hohe Gras laufen. Er will gar nicht mehr mähen. Das ist doch genial. Wenn er davon zu überzeugen ist, dass eine Balance gut ist, dann kann man praktisch jeden überzeugen, oder?
Practically everybody can be converted to this, can't they?
Schon hat das sich verwildernde Risby auch andere Ortschaften inspiriert. Seit einem Bericht im britischen Fernsehsender BBC erhalten sie viele Anfragen von Menschen, die Ähnliches in ihrem Wohnort umsetzen wollen. Vielleicht sind die 20% Wildnis in Englands Südosten tatsächlich zu erreichen? Vielleicht ist sie schon im Gange, die Rückkehr der eigenwilligen Landschaften in Europa.
Wow! Ladies, I'm very impressed at how quickly you've got this done.
Sophie und Angela packen ihr Saatgut wieder ein. Für heute reicht es, sie wollen ein anderes Mal weiter säen. Sophie hat schon längst wieder neue Ideen, wie es im nächsten Jahr weitergehen soll. Aber sie weiß, manchmal muss man sich bremsen, um alle um sich herum mitzunehmen.
Mein Traum wäre es, dass wir überall die Wiesen wachsen lassen und dann ein Labyrinth an Wegen hindurchführt. Kinder würden das lieben. Es wäre auch toll, um mit dem Hund spazieren zu gehen. Das ist mein Traum. Aber ich muss mich gedulden. Im Moment ist das noch ein Schritt zu weit für den Gemeinderat. Vielleicht 2030. Darauf hoffe ich.
Maybe 2030. Who knows?
Das waren die Gesichter Europas über die Rückkehr eigenwilliger Landschaften. Wildes Europa, eine Sendung von Simone Böker. Die Literatur stammt aus dem Buch Karte der Wildnis von Robert McFarlane, gelesen von Nils Kretschmer. Ton Benno Gromzig, Musik und Regie Simonetta Dibbern, Redaktion Katrin Michaelsen.